Deutschlandfunk, Marktplatz.
Willkommen zum Marktplatz. Manfred Kläuber begrüßt Sie ganz herzlich. Wir wollen uns heute mit haushaltsnahen Dienstleistungen beschäftigen. Also mit jener Unterstützung, die ganz oft und von vielen Menschen benötigt wird, etwa wenn es darum geht, die Wohnung oder das Haus in Ordnung zu halten, Raumpflege und Fensterputzen, das sind ja die Klassiker in dieser Kategorie. Aber auch Hol- und Bringdienste, kleinere Reparaturen oder schlicht Hilfe bei den Dingen des Alltags gehören wohl dazu. Und da es im Moment jedenfalls gar nicht so einfach ist, Menschen zu finden, die diese Dienstleistung für andere anbieten können oder wollen, haben sich mittlerweile zahlreiche Online-Portale etabliert, die hier entweder unmittelbare Leistungen offerieren oder sie zumindest vermitteln wollen. Um diese Online-Plattformen und deren Angebote soll es heute gehen. Hilfe auf einen Klick. Online-Anbieter für haushaltsnahe Dienstleistungen haben wir unsere Sendung überschrieben und zum Gespräch eingeladen. Unsere Einladungen sind gefolgt. Dagmar Schran, sie ist Vorsitzende der Allianz Haushaltsnahe Dienstleistungswirtschaft e.V. und aus Hannover zugeschaltet. Hallo, Frau Schran.
Ja, Schran, guten Morgen.
Guten Morgen. Christina Hansen ist Referentin Pflegemarkt bei der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf. Guten Morgen, Frau Hansen.
Guten Morgen, Herr Kläuber.
Und Martin W. Huff. Herr Huff ist Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Köln und selbst natürlich gelernter Jurist. Hallo, Herr Huff.
Guten Morgen, Herr Kläuber.
Wir hätten übrigens gerne auch eine Vertreterin oder einen Vertreter eines der Unternehmen dabei gehabt, die solche Portale betreiben. Also haben wir mehrere Anbieter angefragt, doch konnte keiner davon die Teilnahme ermöglichen. Aber vielleicht können Sie ja mitmachen und uns Ihre Fragen stellen oder Erfahrungen schildern.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Wer sich schon mal auf die Suche zum Beispiel nach einer Reinigungskraft für die Wohnung oder das Haus gemacht hat, der weiß, wie schwierig das ist, wirklich gute und zuverlässige Kräfte engagieren zu können. Von den Formalien mal ganz zu schweigen. Genau hier treten zahlreiche Online-Portale auf den Plan, die vermeintlich einfache Lösungen anbieten. Wie die aussehen, das berichtet Stefanie Kowalewski.
Die Plattformen heißen zum Beispiel betreut.de, Haushelden, Book a Tiger, My Hammer, Helpling oder Task Rabbit. Sie alle versprechen schnelle und zuverlässige Hilfe für so ziemlich alles, was den Alltag zu Hause lästig macht, sagt Birgit Malzahn, Vorsitzende des Bundesverbandes haushaltsnahe Dienstleistungsunternehmen.
Einkaufen gehen, komplette Wohnungsreinigung, bügeln, Gardinen waschen, Fenster putzen. Können Sie mir ein Regal aufhängen? Können Sie mir eine Glühbirne einschrauben? Und können Sie mir bitte meinen Rasen mähen? Und in den letzten Jahren natürlich stetig steigend der Bereich der alltagsunterstützenden Dienstleistungen, die zum Teil über Pflegekassen und Krankenkassen finanziert werden. Betreuung, Spazierengehen, Arztbegleitung, alles, was unterhalb der Pflege halt stattfinden kann.
Gebucht werden solche Dienste eigentlich von jedem, sagt sie. Vom jungen Single, der kinderreichen Familie und von Senioren, die Unterstützung im Alltag benötigen.
Der Bedarf wächst und wächst und wächst,
sagt Birgit Malzahn, die auch Betriebsleiterin des Düsseldorfer Unternehmens Casablanca mit 260 Mitarbeitern ist. Seit Jahren gibt es hier Wartelisten.
Mittlerweile haben wir aber die Warteliste auch geschlossen, weil wir einfach nicht in der Lage sind, die Nachfrage zu erfüllen. Weil wir finden einfach nicht genug Menschen, die diese Arbeit im haushaltsnahen Dienstleistungsbereich machen wollen.
Es ist also ein guter Markt für Dienstleistungsplattformen im Internet. Stiftung Warentest hat einige der bekannten digitalen Putzportale zuletzt vor anderthalb Jahren getestet, sagt Warentesterin Anke Scheiber.
Es gibt Portale, die mit festangestellten Kräften arbeiten. Da zahlt der Kunde oder die Kundin natürlich auch entsprechend viel. Das heißt, er zahlt sich einfach einen Betrag mit dazu für die Vermittlung, für die Versicherung und auch hoffentlich zumindest für einen adäquaten Lohn.
Wobei Birgit Malzahn betont, dass es bei den haushaltsnahen Dienstleistungen keinen flächendeckenden Tariflohn wie in der Gebäudereinigung oder der Pflege gibt.
Die Löhne gehen los mit Mindestlohn, also 9,35 Euro im Moment und gehen halt hoch bis 15, 16 Euro. Das sind natürlich Bruttolöhne und da kommen natürlich auch die Sozialabgaben für den Arbeitgeber obendrauf. Die Kundenhaushaltspreise liegen bundesweit so um die 25 Euro brutto, würde ich sagen.
Und zwar bei klassischen Dienstleistungsunternehmen wie Ihrem und bei den Online-Anbietern mit festangestellten Mitarbeitern. Bei anderen Portalen wie betreut.de und Haushelden gibt es weder feste Preise noch fixe Stundenlöhne. Hier verhandeln Kunde und Anbieter direkt über den Lohn fürs Putzen oder Rasenmähen. Solche Plattformen sind letztlich kaum mehr als ein digitales schwarzes Brett.
Also es gibt Portale, die einfach nur als Vermittler auftreten. Da melden sich dann Leute bei Ihnen, beziehungsweise Sie können aus einer Datenbank Personen aussuchen, die so auftreten, als seien sie Selbstständige und würden sich entsprechend auch versichern und absichern. Da zahlt zum einen die Reinigungskraft eine Gebühr, aber auch der Kunde kann da durchaus mit zur Kasse gebeten werden.
Hier findet man auch Putz- und Haushaltshilfen, die nur halb so viel verdienen wie ihre festangestellten Kollegen und sich obendrein auch noch selbst um ihre soziale Absicherung kümmern müssen. Die Preise klingen deshalb verlockend, aber nur solange es keine Probleme gibt, warnt die Verbraucherschützerin. Wenn zum Beispiel die teure Vase beim Putzen zu Bruch geht oder die Haushaltshilfe für längere Zeit wegen Krankheit ausfällt, ist die reine Vermittlungsplattform außen vor, sagt Anke Scheiber.
Man ist nur bei den Portalen auf der sicheren Seite, die mit eigenen Kräften arbeiten, weil da ist dann tatsächlich der Betreiber verantwortlich, dass alle Regelungen und Gesetze eingehalten werden.
Unterschiedliche Plattformen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen sind da also am Markt tätig und nach Einschätzung der Warentesterin sind ja diese Unterschiede dann auch mit unterschiedlichen Risiken behaftet. Herr Hof, damit ich das nochmal nachvollziehen kann, warum ist das so wichtig, in welcher Rolle eigentlich die Plattform auftritt?
Weil es die Frage, Herr Kläuber, nach dem Vertragspartner ist. Mit wem schließe ich den Vertrag über die Reinigung der Wohnung, über die Instandhaltung des Gartens ab? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn die Plattform es mit eigenen Mitarbeitern macht, kommt der Vertrag mit der Plattform, in welcher Rechtsform sie auch immer organisiert ist, zustande. Das heißt, ich weiß dann, wer mein Ansprechpartner ist, wer mein Vertragspartner ist, bei wem ich zum Beispiel reklamieren kann, wenn jemand nicht kommt, ich muss weg oder was alles ist, damit passieren kann. Und der zweite Punkt ist, wenn es nur eine Vermittlungsleistung ist, dann kommt der Vertrag, der das immer ist, der hier immer abgeschlossen wird, mit der dritten Person, also mit der vermittelten Person zustande. Und hier wird es schon schwierig, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Verbraucher, hier müssen die Verbraucher festhalten, mit wem habe ich eigentlich einen Vertrag, wer ist das? Und für mich fängt es da an, sich meinen Personalausweis zeigen zu lassen, meine Aufenthaltserlaubnis zeigen zu lassen, zu wissen, wer kommt da eigentlich in meine Wohnung oder wer geht mit meinem Hund spazieren oder was alles in diesen haushaltsnahen Dienstleistungen mittlerweile erlaubt ist.
Das hört sich nach relativ vielen Problemen an, die man erstmal klären muss. Frau Hansen, Sie haben sich ja intensiv mit diesen Portalen beschäftigt. Haben Sie Angebote identifizieren können, wo man sagt, das läuft so gut, dass das alles geklärt ist, oder andersrum auch welche als schlecht identifizieren können, wo Sie gesagt haben, eine einzige Katastrophe, da blickt der normale Mensch nicht mehr durch?
Ja, also es ist so, die Stiftung Warentest, das wurde ja gerade im Bericht schon angesprochen, hat ja, sagen wir mal, Putzdienstportale getestet und hat die eben auch entsprechend bewertet. Und da kann man natürlich mal reingucken, da wird auch auf die AGB eingegangen und andere Dinge. Aber es ist, wie schon gesagt wurde, besonders wichtig zu wissen, mit wem schließe ich denn den Vertrag. Ja? Die Verbraucher, die möchten eine Alternative zur Schwarzarbeit. Sonst würden sie ja eventuell die Putzfrau vom Nachbarn anfragen. Sie möchten ja eben auch eventuell eine steuerliche Absetzbarkeit haben. Und dann sind sie darauf angewiesen, dass sie eben nicht bei einem Vermittler landen, sondern tatsächlich bei einem Dienstleister, der die Dienstleistung dann auch tatsächlich erbringt. Denn wenn wir bei den Vermittlern sind und uns mal solche Portale angucken, dann ist es für den Verbraucher sehr schwer zu sehen, ist das ein Angebot, was so verifiziert ist, dass sich der Vermittler auch mal hat einen Gewerbeschein zeigen lassen oder eben einen Personalausweis. Das heißt, da kann mir alles und nichts passieren. Und da muss ich dann tatsächlich aufpassen und besonders aufmerksam sein und mir alles nochmal zeigen lassen.
Frau Schran, eben in dem Beitrag wurde schon berichtet, dass es irre schwierig ist, im Moment Leute zu finden, dass es da Wartelisten bei den Unternehmen gibt, die vor Ort sind. Ihre Allianz vertritt ja auch solche Firmen, die vor Ort tätig sind. Und früher hat man tatsächlich auch in der Nachbarschaft zum Beispiel nach einer Putzhilfe gesucht. Kann man das heute irgendwie vergessen? Ist man angewiesen darauf, dass man eben halt solche elektronischen Helfer hat, die quasi deutschlandweit oder sogar EU-weit eben halt in den Markt neu organisieren?
Also ob man darauf angewiesen ist, weiß ich nicht. Allerdings bei uns, also auch in allen Dienstleistungsunternehmen, die die Dienstleistungen anbieten, haben wir Wartelisten, weil es einfach im Moment sehr schwer ist, jemanden zu finden, weil halt auch der, sagen wir mal so, der illegale Markt sehr groß ist. Wir haben halt unheimlich viele Haushalte, die jemanden nicht legal beschäftigen. Und da ist es schon sehr schwer, überhaupt Personal zu finden. Ich denke mal, auch die Online-Portale werden auch das gleiche Problem haben, gehe ich mal von aus. Oder zumindest da, wo nicht ganz hundertprozentig abgerechnet werden kann oder wird, vielleicht eher nicht. Also wir als Dienstleister an sich, wir haben alle Wartelisten. Also wir haben unheimlich viele Anfragen alle. Die zu bedienen zurzeit ist nahezu unmöglich.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das tatsächlich ein Problem, geeignetes Personal zu finden. Wird das auch durch die Corona-Krise jetzt nochmal verstärkt?
Also jetzt im Durchschnitt durch unsere Mitarbeiter oder beziehungsweise durch unsere Mitgliederverbände oder Vereine, die haben jetzt nicht so das Problem. Also wir arbeiten alle. Natürlich ist es so, dass wir für jeden Kunden vor Ort sind, die das halt auch wollen. Wir haben auch Anfragen wieder für freie Stellen, weil durch die Corona-Krise ist es so, dass in vielen anderen Unternehmen Mitarbeiter freigestellt werden oder arbeitslos werden, sodass jedenfalls bei einigen Unternehmen dort wieder Anfragen sind, um Mitarbeiter einstellen zu können. Die andere Sache ist halt im Moment, ist halt für uns halt auch, die meisten von uns haben Kurzarbeit angemeldet, weil viele Haushalte halt auch gesagt haben, sie möchten zurzeit nicht. Das heißt, wir sind halt auch gezwungen zurzeit oder wir dürfen gar keinen einstellen, solange wir Kurzarbeit angemeldet haben. Das ist halt im Moment so ein Kreis, der ist nicht so ganz einfach, sagen wir mal so.
Gut, viele Menschen haben natürlich jetzt auch Zeit, wenn sie zum Beispiel eben halt in Kurzarbeit sind, sich um ihre Angelegenheiten dann teilweise selbst zu kümmern. Ein Aspekt, den Frau Hansen eben angesprochen hat, fand ich sehr interessant. Sie haben gesagt, die Menschen möchten gerne die Beschäftigung legal abwickeln und suchen danach Möglichkeiten, das vernünftig zu machen. War das bislang so schwierig, Frau Hansen?
Also es ist einfach so, wie schon gesagt wurde, dass die lokalen Anbieter, die es vor Ort gibt, also die Putzfirmen und die Firmen, die diese Dienstleistung anbieten, in der Regel vollkommen komplett überlaufen sind. Das heißt, die haben sehr, sehr lange Wartezeiten. Und da hat der Verbraucher dann einfach kaum eine Chance, an diese Dienstleistung zu kommen, wenn er das entsprechend eben eine Alternative zur Schwarzarbeit haben möchte. Und dadurch haben sich dann natürlich auch Vermittlungsportale und Dienstleistungsportale gebildet, die das dann in einem größeren Rahmen aufziehen. Die meisten sind ja in vielen, vielen großen Städten unterwegs, im ländlichen Raum weniger, aber in den großen Städten unterwegs und machen das in einem ganz anderen Umfang als die kleineren lokalen Angebote. Das heißt, es ist einfach schwierig für den Verbraucher, ein Vor-Ort-Angebot zu finden. Und dadurch sind dann die Portale auch sehr erfolgreich.
Was ich daran nicht verstehe, Frau Hansen, ist, wenn die Nachfrage so groß ist nach dieser Dienstleistung, dann gibt es doch eigentlich gar keine Notwendigkeit, das auf dem schwarzen Markt anzubieten, sondern dann könnte doch alles legal laufen, weil dann gibt es doch auch eine Bereitschaft, die höheren Kosten zu tragen.
Das ist richtig. Natürlich, die Bereitschaft, höhere Kosten zu tragen, wird es im überwiegenden Anteil auch geben. Aber viele haben ja eben ihre Putzfrau, die sich nicht so gerne anmelden lassen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und die möchten sie dann gerne behalten, weil sie die schon seit 10 Jahren haben. Und dann ist das eben schwierig. Also es gibt ja auch die Alternative, dass über die Minijobzentrale zu machen und jemanden zu finden, der das im Rahmen eines Minijobs macht. Versuchen Sie das mal, das ist verdammt schwierig, jemanden zu finden. Also auch da ist eben das Angebot sehr gering, weil es anscheinend mit der Schwarzarbeit ganz gut läuft.
Herr Huff, was heißt das eigentlich ganz konkret für jemanden, der einen anderen Menschen beauftragen will, im persönlichen Bereich, also haushaltsnah Dienstleistungen zu erbringen, korrekt zu sein? Wie muss man das gestalten? Was muss man tun dafür?
Also der Begriff der Schwarzarbeit ist ja schon ein paar Mal gefallen. Was heißt Schwarzarbeit? Das heißt, ich beschäftige jemand wissentlich in dem Wissen als Verbraucher, dass er das Geld, das er von mir bekommt, nicht versteuert. Wenn ich jemanden habe, der das Geld versteuert, von dem ich also weiß, er gibt eine Steuererklärung ab für seine Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Das ist ja bei der Putzfrau im Regelfall so. Wenn sie mehrere Jobs hat, dann kann ich diesen Weg auch gehen. Der Weg wird dann gefährlich, wenn ich ohne Rechnung oder ohne zu wissen, wem ich das eigentlich das Geld gebe, hier tätig werde. Denn dann spät eine Vermutung dafür, und das wissen, weiß der Zoll auch, der dafür zuständig ist in Deutschland, dass hier keine ordnungsgemäßen Sozialabgaben abgeführt werden oder aber keine Einkommensteuer gezahlt wird. Wenn ich, um es festzumachen an einem Beispiel, wenn ich heute sage, Sie kommen bei mir jede Woche zweimal putzen, bügeln, Garten in Ordnung machen, dafür kriegen Sie in einer festgelegten Uhrzeit eine gewisse Entvergütung, ist das sozialrechtlich ein Beschäftigungsverhältnis? Dieses müsste, ob als Festangestellter oder als Minijob, was Frau Hansen eben sagte, müsste angemeldet werden, es müssten Sozialabgaben gezahlt werden und dann ist das alles in Ordnung. Mhm. Nur wenn das nicht gemacht wird, dann habe ich hiermit auf beiden Seiten, nämlich auf Kundenseite und auf Verbraucher und auf Auftragnehmerseite ein Problem. Mhm. Und das Problem besteht dann noch, insbesondere, wenn es zu Verletzungen, zu Schäden und zu Ähnlichem kommt. Und der weitere Punkt, den man dazu sagen muss, warum ist die Dienstleistung oft so nachgefragt? Weil unser Staat sich dazu entschieden hat, steuerlich solche haushaltsnahen Dienstleistungen kräftig zu fördern. Also ich kann mehrere tausend Euro im Jahr von meiner Steuerschuld abziehen, wenn ich solche haushaltsnahen Dienstleistungen gegen Rechnung und Bezahlung durch Überweisung in Anspruch genommen habe. Mhm. Aber nur dann. Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich bis zu 4.000 Euro zum Beispiel von meiner Steuerschuld abzahlen kann, lohnt sich dies für mich. Und es merken manche Verbraucher, dass es vielleicht sinnvoller ist, diesen Weg zu gehen, als den Weg über die Schwarzarbeit zu gehen. Und man muss noch einen letzten Punkt dazu sagen. Bei der Schwarzarbeit hat die Rechtsprechung in letzter Zeit sehr deutlich entschieden, dass keinerlei vertraglichen Ansprüche bestehen. Das heißt, wenn jemand schwarz bei mir arbeitet und einen erheblichen Schaden an meiner Wohnung entsteht, bleibe ich auf diesem Schaden sitzen und auch meine eigene Haftpflichtversicherung im Haushalt oder Hausrat trägt sie nicht, weil es eine verbotene Schwarzarbeit war. Und letzter Punkt, wenn ich dann noch lüge gegenüber meiner Versicherung und es kommt raus, habe ich auch noch ein Strafverfahren wegen Versicherungsbetrug am Hals. Und wer daher darüber nachdenkt und mal ein bisschen den spitzen Bleistift nimmt, wird sehen, es kann sich lohnen, auf die Suche nach jemandem auf Dauer zu gehen. Sei es über ein Portal, sei es über ein Vermittlungsportal, um jemanden zu finden, der auf Dauer mich betreut, mit dem Hund spazieren geht, wäscht, bügelt oder ähnliches.
Frau Schran, merken Sie das als Allianz mit Ihren Mitgliedsunternehmen tatsächlich, dass diese neuen steuerlichen Absetzmöglichkeiten, aber auch die gestiegene Sensibilität des Staates gegenüber Verstößen bei Ihnen förmlich einen Boom ausgelöst hat?
Nein, nicht wirklich. Also die Verstöße werden ja in dem Moment auch gar nicht geahndet oder können nicht geahndet werden vom Zoll, weil der Zoll gar nicht in den Privathaushalt reingehen kann. Das heißt, er kann gar nicht kontrollieren, ob in dem Haushalt illegal eine Dienstleistung erbracht wird. Und natürlich haben wir auch Nachfragen oder sagen wir mal die Kunden, die in den Mitgliedsunternehmen ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, halt auch legal jemanden haben, der beschäftigt ist, weil die halt auch bei uns halt entsprechend auch ausgesucht werden. Und nicht, wie wir das halt im Vorfeld auch mit den Kunden abklären, die Mitarbeiter vorstellen und so weiter. Sie kennen die Mitarbeiter. Aber natürlich spielt der Preis ja auch eine große Rolle. Und es ist schon, dass wir entweder uns überlegen müssen, was für einen Preis nehmen wir, damit wir halt auch am Markt bestehen bleiben können. Und was ist der Kunde gewillt zu bezahlen dafür? Und das ist natürlich zwischen den Online-Portalen schon eine Geschichte, die sich da bemerkbar macht. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn Sie über Online-Portale gehen, wissen Sie nie, wer kommt, beziehungsweise den kennen Sie nicht persönlich. Mit dem haben Sie Erstkontakt. Sie haben halt keinen Dienstleister, der dahinter steht, der Ihnen sagt, die und die Zeit wird benötigt, beziehungsweise wir gehen ja in die Haushalte, wir müssen ja in die Haushalte gehen, um das aufzunehmen und mit den Kunden die Kundengespräche zu führen, damit der Kunde weiß, was kommt an Kosten auf ihn zu, beziehungsweise was hat er für Rechte oder beziehungsweise auch für Pflichten, was kann er im Vorfeld oder wenn er nach Hause kommt, vorführen. finden und wo kann er sich beschweren. Das ist natürlich bei Mitarbeitern von Online-Portalen relativ schwierig. Bei uns, wir sind verpflichtet, das anhand unserer Dienstspec durchzuführen. Und von daher sind die Kunden dann schon bei uns auf der sicheren Seite. Natürlich sagen viele oder einige Kunden im mittleren Sektor, wenn sie Familie haben und so weiter, natürlich jemanden bräuchten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen, dass im Durchschnitt, wie Frau Meißner im Bericht schon sagte, 25 Euro schon eine Summe ist, die entsprechend nicht ganz günstig ist. Mhm. Und ob dahin im Endeffekt der steuerliche Vorteil da sich wirklich so errechnen lässt, beziehungsweise ob die Kunden da wirklich so viel herausziehen, wenn sie das nur einmal im Jahr bekommen, das heißt im nächsten Jahr erst steuerlich absetzen können, wage ich zu bezweifeln. Viele sagen es einfach, möchten es haben, damit sie einen Ansprechpartner haben, damit sie wissen, an wen sie sich wenden, wenn sie sich beschweren müssen, beziehungsweise wenn sie mit der Mitarbeiterin nicht klarkommen, dass es heißt, es steht ein Wechsel an oder es ist was kaputt gegangen, dass wir das über die Haftpflicht abklären müssen oder einige andere Dinge einfach auch Rücksprache halten können. Das ist für die wichtig.
Wir haben jetzt sehr viele Probleme gehört, die verbunden sind, damit jemanden anders mit Dienstleistungen zu beauftragen im häuslichen Bereich. Und ob da die Online-Plattformen eine Lösung sind, das besprechen wir gleich. Sie hören den Marktplatz heute zum Thema Hilfe auf einen Klick. Online-Anbieter für haushaltsnahe Dienstleistungen. Am Mikrofon ist Manfred Kläuber. Und wir wollen weiter über Online-Plattformen diskutieren, die Dienstleistungen rund um den Haushalt versprechen. Ihre Fragen dazu beantworten Dagmar Schran, die Vorsitzende der Allianz Haushaltsnahe Dienstleistungswirtschaft e.V., Christina Hansen, Pflegereferentin in der Verbraucherzentrale NRW und Martin Wehhoff, Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer in Köln. Und am besten machen auch Sie mit. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Nummer für Sie, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de, die kommt auch hier im Studio an. Bevor wir jetzt wieder mit der Diskussion mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, einsteigen, hören wir einfach mal ins echte Leben rein. Denn meine Kollegin Stefanie Kowaleski war im niederrheinischen Viersen bei Josef Timons, der für Pflasterarbeiten in seiner Garageneinfahrt auf die Angebote eines Dienstleistungsportals gesetzt hat.
Nein, es klappt längst nicht immer reibungslos, weiß Anke Scheiber von Stiftung Warentest, die Putzdienstportale unter die Lupe genommen hat.
Wir haben bei unserem Test auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Reinigungstermine gar nicht zustande kamen in unseren Testhaushalten. Entweder weil dann tatsächlich die Putzkraft gar nicht aufgetaucht ist oder aber, dass andere Leute kamen, als die angekündigt waren. Insgesamt muss man sagen, ist es in der Stadt immer noch ein wenig einfacher oder überhaupt nur möglich, über solche Portale legale Putz- und Reinigungskräfte zu bekommen. Auf dem Land sieht es oft schwierig aus.
Fast genauso schwer wie legale Putzhilfen sind auch Handwerker zu finden, wenn man nur verhältnismäßig kleine Aufträge zu vergeben hat, erzählt Josef Timons, den ich vor seinem Haus in Viersen am Niederrhein treffe.
Im Anfang fand ich das komisch, aber wir haben festgestellt, dass es manchmal schwierig ist, Handwerker zu bekommen. Aus diesen Erfahrungen heraus haben wir gesagt, das ist vielleicht mal eine Alternative, auch überregional Angebote reinzubekommen.
Deshalb hat Familie Timons über eine Online-Dienstleistungsplattform nach Handwerkern gesucht und sie auch gefunden. Der Auftrag: Pflastersteine verlegen.
Ja, hier sehen Sie unsere schön plattierte Einfahrt. Mit einem schönen Gefälle auch gepflastert. Das ist alles toll. Ich bin total zufrieden. Das ist richtig schön geworden.
Wenn es um handwerkliche Arbeiten rund um Haus und Hof geht, ist Mai Hämmer bei den Online-Börsen hierzulande Marktführer. Deshalb haben sich auch die Timons dort auf die Suche nach einem Pflasterer gemacht.
Meine Frau hat sich bei Mai Hämmer angemeldet und hat dann eine entsprechende Anzeige aufgegeben mit der Quadratmeterzahl, die wir gerne gepflastert haben möchten. Und es dauerte wirklich nur Stunden und dann kamen auch schon die ersten Angebote rein. Das war alles völlig unkompliziert.
Es meldeten sich sogenannte Solo-Selbstständige, die alle notwendigen Arbeiten alleine erledigen wollten, bis hin zu Unternehmen mit einigen Festangestellten. Sie gaben ihre Angebote ab, warben für sich mit Referenzen, Fotos und Videos.
Faszinierend für uns waren die Preisunterschiede. Wir haben Angebote zwischen 9.500 und 23.000 bekommen.
Den Zuschlag hat ein kleiner Betrieb mit 4 Angestellten aus Duisburg erhalten, weil der Chef beim Hausbesuch sehr vertrauenswürdig wirkte und sein Angebot eines der günstigsten war.
Und hatte da schon ein gewisses Gottvertrauen, dass das dann auch so funktionieren wird. Ich hatte große Bedenken aufgrund des geringen Preises, den wir bereit waren zu zahlen. Aber insgesamt muss ich sagen, es war wirklich toll.
Glück gehabt, meint Verbraucherschützerin Anke Scheiber von Stiftung Warentest. Denn nicht alle Portale für haushaltsnahe Dienstleistungen prüfen die Eignung und Seriosität der Arbeitskräfte, die dort online ihre Dienste anbieten.
Es gibt Portale, die versuchen zumindest eine gewisse Grundprüfung zu machen. Also zu sagen, wir wollen mal den Personalausweis sehen von der Person, die wir da hier vermitteln wollen. Es gibt Portale, die interessieren sich dafür gar nicht. Da ist es dann tatsächlich nur noch ein schwarzes Brett. Das bedeutet, Sie sollten sich von dem jeweiligen Dienstleister einen Gewerbeschein zeigen lassen, wenn der bei Ihnen als Selbstständiger auftritt, und natürlich auch mal vielleicht einen Personalausweis zeigen lassen.
Ein solches Zusammenbringen von Kunde und Handwerker ist zumindest bei MyHammer für den Auftraggeber kostenlos, für den Handwerker nicht, hat Josef Timons erfahren.
Dieser Herr von der Verlegefirma, der musste für den Kontakt, den er mit uns dann hatte, 69 Euro zahlen. Und insgesamt haben wir 7 Angebote bekommen, mal 69 Euro, da kommt für MyHammer ordentlich was zusammen. Und da war ich schon überrascht und fand das auch ein bisschen unangenehm.
Tatsächlich zahlen nicht nur jene Handwerker, die den Zuschlag bekommen, sondern alle, die in Kontakt zum Auftraggeber kommen. Der Marktführer berechnet laut seiner Homepage zwischen 2 und 39 Euro pro Antwort, je nach Größe des Gewerks.
Also für die Dienstleistungsplattformen scheint das ein gutes Geschäft zu sein. Und bei solchen Werkverträgen, wobei es darum geht, quasi eine Aufgabe vollständig zu erledigen und dann ist das Geschäft quasi auch abgeschlossen, man trennt sich oder man hat Ärger nachher, da scheint das auch übersichtlich zu sein. Aber wenn ich mir vorstelle, auf Dauer zum Beispiel eine Kraft beschäftigen zu wollen, dann wird es vielleicht schwieriger. Welche Dienstleistung konkret oder welche Lösung bieten denn hier bei all den Problemen, die wir vor den Nachrichten schon gehört haben, Frau Hansen, bieten denn hier die Online-Plattformen an?
Die Online-Plattformen, je nachdem, was für ein Spektrum die haben, bieten ja erstmal diverse Dienstleistungen an. Das fängt bei der Fensterreinigung an, das Putzen, Wäsche aufhängen, Gartenpflege und so weiter. Und bei den meisten Plattformen kann man dann eben auswählen, ob man eine einmalige Reinigung haben möchte oder ob man das wöchentlich oder zweiwöchentlich machen möchte. Teilweise dann auch entsprechend mit Preisunterschieden bei den Stundensätzen. Und da kann der Verbraucher dann schauen, was benötige ich denn? Manchmal gibt es auch noch ein paar Hilfestellungen, wie groß ist denn meine Wohnung, dass man nochmal so einen Zeitrahmen gesagt kriegt, der dann vermutlich benötigt wird. Und da kann dann eben der Verbraucher sich unterschiedliche Angebote erstellen lassen und schauen. Erstmal sollte er natürlich gucken, was gibt es in meiner Region überhaupt? Wenn man sehr ländlich wohnt, dann kann das durchaus sein, dass nur ein oder zwei Plattformen überhaupt in dem Bereich Angebote dann zur Verfügung stellen. Dann kann ich natürlich nochmal im lokalen Branchenbuch gucken, welche lokalen Anbieter gibt es denn, haben die Kapazitäten. Und dann sollte man sich eben einen Kostenvoranschlag machen lassen, was kostet das, und auch in die AGB gucken. Das heißt, mit wem habe ich es zu tun? Ist das eine Plattform, ein Dienstleister, der Angestellte hat? Ist das ein Dienstleister, der eventuell an Subunternehmen vermittelt? Das gibt es nämlich auch in dieser Branche. Oder ist das eben nur ein Vermittler und ich habe es dann mit einer selbstständigen Kraft zu tun?
Das ist ja, Herr Hof, ganz wichtig, das genau festzustellen, was Frau Hansen da gerade aufgezählt hat, um auch sicher zu gehen, dass man nicht in die Lage kommt, auf einmal Arbeitgeber zu sein, ohne es zu wissen, und dann seinen Pflichten auch als Arbeitgeber nicht nachkommt, weil man davon ausgegangen ist, dass man es gar nicht ist.
Genau das ist richtig. Also erster Rat, und das wurde ja schon eben sehr deutlich: Machen Sie sich klar, mit wem Sie es zu tun haben. Das sind viele Verbraucher sehr leichtgläubig, wie wir immer wieder als Anwälte auch feststellen, die dann irgendwelche Aufträge vergeben, egal was, und gar nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben. Weil ich schon, wie wir schon gesagt haben, Personalausweis zeigen lassen, klarstellen, wer ist das denn? Und einen Hinweis noch: Wenn ich plötzlich Arbeitgeber bin, hafte ich sowohl für die Arbeitgeberabgaben, aber nach dem Sozialgesetzbuch auch für die Arbeitnehmerabgaben. Das heißt, ich zahle beides und das kann bei einer Beschäftigung richtig teuer werden. Also immer erst einmal klären, mit wem ich es zu tun habe, vielleicht auch mal bei der Verbraucherzentrale oder bei einem Anwalt, wenn es längere Beschäftigung geben soll, mal einen Rat einholen und zu gucken, was schließe ich da eigentlich für einen Vertrag ab. Wir stellen leider immer wieder fest in den Beratungen, dass, ich sag mal, die Stiftung Warentest sich sehr viele Menschen Tests sehr intensiv angucken, aber im Vertragsabschluss etwas leichtfertig sind.
Auf der anderen Seite, Frau Hansen, ist es ja gerade sozusagen das Geschäftsmodell der vieler Plattformen klarzustellen, dass es sich hier bei den Kräften nicht um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann handelt, die ich anstelle, sondern meistens dann um Selbstständige, die ein selbstständiges Geschäft als Unternehmen führen.
Ja, das kann ich ja auch in Anspruch nehmen. Das ist ja nicht direkt verwerflich, eine Plattform zu nutzen, quasi, die nur Selbstständige vermittelt. Aber ich muss eben sicher gehen. Ich bin in der Verantwortung, sicher zu gehen, dass diese Person dann entsprechend auch die Sozialabgaben abführt beziehungsweise eine Steuererklärung macht. Und ich muss mir dann eben auch eine entsprechende Rechnung geben lassen. Am besten überweise ich eben auch das auf ein Konto und gebe das Geld nicht bar, damit ich eben entsprechend dann auf der sicheren Seite bin. Also nur, weil es nur Selbstständige sind, heißt das nicht, dass ich das Portal nicht nutzen darf. Aber ich muss eben wesentlich genauer hinschauen, als wenn ich jetzt an einem Portal bin, was mit Angestellten arbeitet. Und da ist eben dann die Verantwortung mehr bei mir. Und das ist dem Verbraucher ganz häufig gar nicht bewusst.
Ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben oder nur am Rande, ist natürlich das ganz, ganz wichtige Thema Geld. Was kostet solch eine Dienstleistung? Frau Schran, Sie haben eben schon mal 25 Euro pro Stunde eingeworfen als eine Größenordnung, wo Sie sagen, das ist notwendig, um ein Geschäft seriös betreiben zu können. Auf den Plattformen werden aber Preise für die Stunde gehandelt, die zwischen 12 und 20 Euro liegen. Wie kommt diese Diskrepanz zustande?
Ja, das liegt ja zum einen auch an den Selbstständigen, die vielleicht auf den Plattformen sich bewegen und dann halt auch ihre Abgaben selber bezahlen müssen. Die versuchen das halt auf relativ geringerem Wege, das heißt mit 12, 13, 14, 15 Euro. Das ist eigentlich so der gängige Preis zurzeit auf dem nicht legalen Markt. Das heißt, man muss halt auch gucken, wenn die sich dort bewegen, wenn sie arbeiten wollen, inwieweit sie im Endeffekt netto und dann was überhaben, wenn sie alle Leistungen entsprechend abgeführt haben. Bei uns kommt ja noch erschwerend hinzu, dass wir die 19% Umsatzsteuer bezahlen müssen. Das heißt, wir müssen ja diese 25 Euro im Durchschnitt nehmen, um einigermaßen auf einen Nettopreis von 20, 21 Euro zu kommen, um dann wirklich alle Leistungen, die wir abführen müssen, ob das Berufsgenossenschaft sind, ob das Steuerberater sind, ob das für eine vernünftige Löhne sind, denn auch wir bekommen zum Mindestlohn keine Mitarbeiter mehr. Also wenn wir da nicht einen Anreiz schaffen, dass die Mitarbeiter mehr Geld bekommen, um wenigstens einigermaßen selbstständig davon leben zu können, bekommen sie auch keine Mitarbeiter, die dort halt legal sich anstellen lassen. Und da ist es halt schon so, dass wir den höheren Preis nehmen müssen, um einigermaßen alle Kosten decken zu können. Und wie alle anderen das dann machen, ich meine, wenn die alle abgegeben haben bei 13, 14 Euro und dann halt auch noch an die Online-Portale ihren Beitrag bezahlen müssen, beziehungsweise dort den Teils müssen die ja bis zu einer gewissen Prozentzahl was abgeben und dann alles bezahlt haben, dann liegen die bei 5, 6 Euro netto die Stunde. Da ist natürlich die Frage immer, wie lange kann ich das durchhalten? Mache ich das ein halbes, dreiviertel Jahr? Bin ich dann kaputt? Bin ich dann fertig? Oder macht man das dann wirklich im Angestelltenverhältnis, wo man dann auch mal sagen kann, ich bin krank und ich kriege auch Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder ich kriege Lohnfortzahlung während der Urlaub? Und das sind ja alles Dinge, die wir dann halt auch in den Lohnkosten mit einkalkulieren müssen. Und deswegen liegen wir bei 25 Euro mindestens.
Frau Hansen, kann man davon ausgehen, dass wenn man solche Angebote auf der Plattform oder auf einer Plattform für 12 bis im Spielraum zwischen 12 und 20 Euro sieht, dass man dann jedenfalls als Auftraggeber Gefahr läuft, zumindest für Selbstausbeutung der entsprechenden Selbstständigen, die diese Dienstleistung anbieten, dann zu sorgen?
Also ich würde da sogar noch gerade was beitragen zu der Preisdiskussion. Also ich würde fast sagen, es ist schwierig, so günstige Angebote inzwischen zu finden. Denn selbst bei den selbstständigen Portalen, bei den Vermittlern, kennen die guten Putzkräfte und erfahrenen Putzkräfte inzwischen ihren Wert, was ja auch gut ist. Das heißt, wenn man da mal zum Beispiel jetzt als eine der Plattformen bei Helplingen guckt und möchte jemanden haben, der zum einen wo der Personalausweis geprüft wurde und eventuell der Gewerbeschein geprüft wurde, dann werden Sie bei einem Stundenlohn auch bei mindestens 22 Euro liegen für eine selbstständige Kraft. Und so Anbieter wie jetzt als der Testsieger bei Stiftung Warentest ist ja Bucke Tiger, die haben einen Festpreis, einen Stundenfestpreis, der liegt auch bei 25,90 Euro, ja, aktuell. Also so ganz günstiges im Segment zu finden, das sind dann Ausreißer nach unten und das ist dann tatsächlich auch zu wenig, weil da sind sie natürlich im Bereich. Wenn das Selbstständige sind, die von ihren 13, 14, 15 Euro noch Abgaben abführen müssen, die müssen sich noch Renten versichern, selbst Vorsorge betreiben, wo soll da noch was übrig bleiben? Also und meine Erfahrung ist auch, dass es den Verbrauchern nicht darum geht, an 2 Euro zu sparen, sondern denen ist es schon wichtig, dass sie eine faire Bezahlung haben und dann entsprechend die Leute auch davon leben können.
Herr Franke aus Dresden hat uns angerufen und hier auf meinem Monitor steht ein Stichwort oder ein paar Stichworte: haushaltsnahe Leistungen klappen gut. Guten Morgen, Herr Franke.
Ja, schönen guten Morgen.
Hallo, Ihr Beitrag.
Ja, der Kreis, den das betrifft, ist leider ein bisschen eingeschränkt, aber im Zuge der ganzen Krankheit und so weiter wird das immer größer. Es gibt eine interessante Möglichkeit, wenn man einen Pflegegrad von 1 bis 5 hat, also es geht bei 1 schon los, bekommt man von der Pflegeversicherung einen sogenannten Entlastungsbetrag. Das sind 125 Euro pro Monat. Und diesen Entlastungsbetrag bekommen Sie aber nicht ausgezahlt, sondern Sie müssen den binden an haushaltsnahe Dienstleistungen oder andere Unterstützungsleistungen. Das heißt praktisch, ich habe das selbst schon ausprobiert, in Sachsen gibt es ja eine Pflegedatenbank, www.pflege.sachsen.de, wird es in anderen Bundesländern auch geben. Und dort sind Pflegedienste aufgelistet, die medizinische Leistungen anbieten, aber auch haushaltsnahe Dienstleistungen. Das funktioniert dann so, Sie rufen so einen Pflegedienst an, der kommt dann zu Ihnen, Sie besprechen das, machen einen Vertrag und da sind Stundenlöhne von ungefähr so 15 Euro bis 40 Euro. Mhm. Und das wird dann automatisch mit der Pflegeversicherung verrechnet. Die 125 Euro heißt praktisch, wenn Sie jetzt, wenn die jetzt einen Stundenlohn von 30 Euro haben, können Sie im Monat 4-mal das in Anspruch nehmen.
Aus Ihren Erklärungen entnehme ich, Herr Franke, dass Sie das selber auch schon mal in Anspruch genommen haben
und
damit auch zufrieden waren. Das
bin
hat
da
gut
sehr
geklappt.
Zufrieden. Und vor allen Dingen, Sie haben keinen bürokratischen Aufwand. Sie bekommen von dem Dienst, der kommt, einen Leistungsnachweis, den Sie immer unterschreiben müssen, dass Sie da waren, wie viele Stunden, und haben mit dem Geld nichts zu tun. Das ist eine sehr günstige Lösung. Und diese 125 Euro, wenn Sie die nicht ausgeschöpft haben, in den Monaten wird das Geld aufs nächste Jahr übertragen. Bis Juni müssen Sie das dann ausgeben oder es verfällt.
Ja, Herr Franke, herzlichen Dank für Ihre Informationen und auch für Ihre Schilderung. Frau Schran, was der Herr Franke da erzählt hat, das war ja jetzt ganz klar aus dem Bereich Pflege, also dem medizinischen Bereich. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist was ganz anderes als eben halt der sonst übliche haushaltsnahe Bereich, da gelten ganz andere Spielregeln, weil zum Beispiel auch die Krankenkassen da mitspielen?
Im Prinzip ja. Also einige Mitgliedsfirmen arbeiten in beiden Bereichen. Sie müssen natürlich eine Zulassung haben bei den Pflegekassen, um mit den Pflegekassen abrechnen zu dürfen. Das heißt, sie müssen gewisse Voraussetzungen haben, zur Verfügung stellen. Das, was der Herr aus Dresden gerade sagte, das ist richtig, das machen viele und ist im Prinzip auch nochmal eine gute Mischung in dem Bereich, also auch nochmal zwischen einigen Haushalten tätig zu sein. Das nimmt auch immer mehr zu, weil halt auch die Pflege eigentlich die Pflegedienste an sich diese Leistungen im Großen und Ganzen, jedenfalls in vielen Bereichen, nicht mehr in dem Maße bei Pflegestufe 1 und 2 bis 3 anbieten, weil denen natürlich auch die Mitarbeiter fehlen, die die haushaltsnahen Dienstleistungen oder die Betreuung und Entlastungsleistungen erbringen. Und auch wir sehen hier einen unheimlich hohen Zuwachs an Kunden, die natürlich auch auf den Wartelisten sitzen, die aber natürlich im Vorfeld einen unheimlichen Bedarf haben an Leistungen, an Hilfeleistungen, weil zum einen ist es da so, dass wir ja auch Familien entlassen oder Frauen entlassen, die berufstätig sind, um ihre Angehörigen den Haushalt zu führen. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele ältere Menschen, die auch alleine sind oder alleinstehend sind, die auf Hilfe angewiesen sind in der hauswirtschaftlichen Versorgung. Das wird in den nächsten Jahren, also wir befürchten alle in den nächsten Jahren, eine relativ hohe Diskrepanz werden, weil wir wissen, wir kriegen die Mitarbeiter gar nicht an den Start, um allen einfach auch gerecht zu werden und dann entsprechend die Leute zu versorgen. Und weil es natürlich auch noch neben diesen 125 Euro noch andere Möglichkeiten gibt, Leistungen über die Pflegekasse einzukaufen. Ja. Also man kann viel mehr Stunden abtragen.
Frau Hansen, der Pflegemarkt, also da, wo es tatsächlich um die medizinische Pflege, aber auch die soziale Betreuung von kranken Menschen geht, der war ja bislang streng reglementiert. Er war vor allen Dingen eine Sache, wo die Krankenkassen stark mitgespielt haben. Aber mittlerweile sieht man ihn auch tatsächlich mehr und mehr auf Online-Portalen abgebildet, oder?
Ja, da muss man aber stark unterscheiden. Also es ist tatsächlich so, dass, wie der Herr Franke das schon sehr eindrücklich geschildert hat, durch diese neue Regelung mit den 125 Euro Entlastungsleistung jetzt mehr Dienste auf den Markt kommen, die sogenannte Betreuungsdienste sind. Oder auch der Bereich der Nachbarschaftshilfe, das ist ja eine Landesverordnung, das heißt, das ist immer je nach Land etwas unterschiedlich geregelt. Und das sind etwas niedrigschwelligere Angebote, aber das möchte man auch so. Ja, das heißt, da geht es ja wirklich darum, dass man vielleicht gemeinsam auch einkaufen geht oder gemeinsam was kocht. Also es geht nicht nur um diesen Dienstleistungsaspekt an sich, sondern auch um so einen Betreuungsaspekt, den die Pflegeversicherung da reinhaben möchte. Und das heißt, die Leute sollen eben auch sozial ein Stück weit stärker eingebunden werden. Und mit 125 Euro, wenn wir da nur Pflegedienste hätten, die vielleicht einen Stundensatz von 38, 39 Euro nehmen müssen, da merkt man schon, ja, da bekommt man für die 125 Euro nicht besonders viel. Mhm. Und das ist dann im Bereich der Betreuungsleistung oder der Nachbarschaftsleistung dann doch eben etwas anders. Da sind dann doch andere Stundensätze werden da angelegt und das öffnet den Markt und es gibt eben mehr Angebote, die brauchen wir aber auch. Wie schon gesagt wurde, ist es einfach so, dass wir eine extrem hohe Nachfrage haben und das Angebot eben diese Nachfrage in vielen Regionen einfach nicht decken kann und deshalb musste jetzt auch zumindest im Rahmen der 125 Euro so eine Öffnung in den niedrigschwelligeren Bereich passieren.
Herr Lebark hat uns angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo. Hier steht bei mir Information, keine zwei Minijobs. Herr Lebark?
Ja.
Ja.
Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie.
Ich wollte Folgendes beitragen. Weshalb Kunden und potenzielle Putzhilfen, Haushaltshilfen in die Schwarzarbeit gezwungen werden. Und zwar folgender Fall, betrifft meine Tochter. Sie will jemand einstellen, diese Hilfe ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt und hat einen Minijob über 120 Euro. Sie darf aber keinen zweiten Minijob haben. Da fragt man sich, warum. Mhm. Wenn ich nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt bin, dann darf ich 2, 3 Minijobs haben, wenn sie nicht über 450 Euro gehen. Wenn ich sozialversicherungspflichtig beschäftigt bin, darf ich nur einen Minijob haben. Das heißt, meine Tochter kann diese Hilfe nicht einstellen.
Ja.
Oder nur in Schwarzarbeit.
Oder wenn sie regulär anstellen würde.
Wie bitte?
Oder wenn sie regulär anstellen würde, als weitere Option.
Ja, sie möchte sie als Minijob einstellen. Mhm.
Herr Hof, das Problem, was Herr Lebak geschildert hat, er hat zwar gefragt, warum das so ist, und das müsste man normalerweise den Gesetzgeber fragen, aber vielleicht können Sie dazu etwas Erhellendes erklären.
Ich versuche es einmal zu erklären. Also was Herr Lebach gesagt hat, ist völlig richtig. Wenn ich schon ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis habe, Herr Lebach meint damit eines, das über die 450 Euro mit einer Übergangsregelung, die es dort gibt, hinausgeht, hat der Gesetzgeber gesagt, zu einer schon sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, ich sage jetzt mal mit einer halben Stelle, möchten wir aus sozialpolitischen Gründen nur noch einen Minijob dazu haben. Und der Gesetzgeber ging damals davon aus, dass die Minijobs vielleicht nicht nur auf 100 Euro oder 120 Euro begrenzt sind, sondern der Minijob geht ja bis 450 Euro im Ergebnis. Und der Gesetzgeber wollte verhindern, dass durch mehrere Minijobs, die ja steuerbegünstigt sind und oftmals auch nicht zu solchen Rentenansprüchen der Beschäftigten führen, wie man das gerne hätte, dass damit versucht wird, diese reguläre Beschäftigung zu unterlaufen.
Hilfe auf einen Klick. Online-Anbieter für haushaltsnahe Dienstleistungen. Das ist heute im Marktplatz unser Thema. Manfred Kläuber ist am Mikrofon und Ihre Fragen beantworten Dagmar Schran von der Allianz Haushaltsnahe Dienstleistungswirtschaft, Christina Hansen von der Verbraucherzentrale NRW und Martin W. Hof von der Rechtsanwaltskammer Köln. Und zu mir ins Studio gekommen ist auch noch mein Kollege Thomas Meinhardt. Hallo Thomas.
Ja, und am Telefon haben viele Anrufer gesagt, wenn man jemanden ins Haus lässt, egal ob der die Katze füttern soll, das Fenster putzen oder die Waschmaschine anschließen, es ist immer ein Vertrauensverhältnis und das muss eben erst aufgebaut werden und das macht die Sache in vielen, vielen Fällen so mühsam.
Über das Thema Vertrauen werden wir gleich noch ein bisschen mehr reden, Thomas. Herzlichen Dank für die erste Meldung. Wir haben eben mit Herrn Lebert sprechen können und der hat darauf hingewiesen, dass es beim Thema Minijobs ganz viele Probleme gibt und ich musste dann so unhöflich sein, Herrn Hof etwas bremsen wegen der Nachrichten. Herr Hof, vielleicht können Sie noch mal das Thema Minijobs ein bisschen aufdröseln.
Ja, sehr gerne. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es neben einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis grundsätzlich nur einen Minijob bis zu 450 Euro geben darf. Und diese gesetzliche Regelung ist sehr streng. Hier werden also nicht mehrere Nebentätigkeiten zusammengerechnet, ich sage mal eine Haupttätigkeit und dreimal 150 Euro, sondern jeweils nur eine Nebentätigkeit erlaubt. Wenn man das ändern will, müsste man dies, wie Sie es schon angesprochen haben, politisch ändern und sagen, was ja möglich wäre, wir rechnen zusammen, wobei das ein Verwaltungsaufwand ist. Und ich rate jedem Verbraucher, der vernünftig ist und jemand mit einem Minijob bei sich anstellen möchte, ausdrücklich zu fragen, hat derjenige ein oder zwei Minijobs, damit genau das, was der Hörer eben angesprochen hat, nicht passiert. Denn hier kann es dann zu erheblichen Ärgernachforderungen kommen und Ähnlichem. Diese Frage ist erlaubt und diese Frage darf man jemanden, den man einstellen möchte, auch stellen.
Mhm. Herzlichen Dank für diese Erklärungen. Thomas Meinhardt, mein Kollege, hat eben aus den Hörerrückmeldungen schon darauf hingewiesen, dass das Thema Vertrauen ein großes ist. Und vielleicht hat ja Herr Schmitz aus Bad Bergzabern zum Thema Vertrauen auch etwas beizutragen. Hallo, Herr Schmitz.
Ja, grüße Sie, hallo. Ein Aspekt, der jetzt in der Diskussion meiner Meinung nach so gänzlich außen vor ist, ist im Grunde genommen so etwas wie eine soziale Komponente. Nachbarschaftshilfe, Dinge, die in unserer Gesellschaft, glaube ich, einfach sehr hoch angesetzt werden sollten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe 5-mal bei der Nachbarin der Rasen gemäht. So, jetzt war das nett, weil sie fußkrank war. Jetzt hat sie die ganze Familie eingeladen und wir haben ein Essen gehabt mit 250 Euro. Jetzt frage ich Sie, soll ich dann Geldwertvorteil versteuern und im Grunde genommen die 5-mal Rasen mähen, im Grunde genommen, wo ich mich dann jetzt strafrechtlich verfolgen lassen muss, weil das in einem Zusammenhang mit Dienstleistungen sind, die halt nicht gemeldet sind. Ich glaube, da gibt es irgendwo eine Grenze, wo man dann einfach auch diesen Hebel, der angesetzt wird, hier jetzt Schwarzarbeit zu unterbinden und der Staat, der im Grunde genommen der Rahmen ist für diese Tätigkeiten, finde ich furchtbar in Ordnung. Aber wenn das alles über den Kamm geschert wird, da kriegt man einen Keil rein, der einfach nicht in Ordnung ist. Mhm. Ich nehme mal die Oma, die jetzt hier, die zweite Nachbarin über die Ecke, die macht jetzt schon 30 Jahre lang, tut sie ihr bügeln und helfen im Haushalt. Da gibt es mal Marmelade und dann gibt es auch vielleicht mal an Weihnachten 300, 400, 500 Euro und alles ist prima und alle freuen sich. Wenn man jetzt da Vertragsverhältnisse Rechtsformen hineinbringt, strafrechtliche Verfolgung, dann glaube ich einfach, dass man da mit einem Hammer ausholt, der in dem Bereich einfach auch nichts zu suchen hat. Mhm. Deswegen finde ich die Diskussion da in der Richtung einseitig und wollte das nur so als Zusatzaspekt mal einbringen.
Herzlichen Dank für diesen Zusatzaspekt, ein ganz wichtiger, Herr Hoff. Ich glaube, der Gesetzgeber hat das so auch nicht gemeint, oder?
Nein, der Gesetzgeber hat es so auch nicht gemeint. Also das 5-mal Rasenmähen ist ein Gefälligkeitsverhältnis, das fällt unter Vertrauen, das fällt unter Nachbarschaftshilfe und auch das gemeinsame Essen gehen ist kein geldwerter Vorteil. Da kann ich den Hörer also sehr beruhigen. Er kann das in Ruhe weitermachen. Die Frage ist, ob es ein Beschäftigungsverhältnis ist. Und wenn gelegentlich im Rahmen der Nachbarschaftshilfe auch über lange Jahre der alten Dame geholfen wird, zu bügeln und mal was zu helfen, bleibt der Staat dort völlig zu Recht außen vor. Nur darüber reden wir ja nicht. Wir reden viele Menschen, die versuchen, auf beiden Seiten ihren Lebensunterhalt durch Schwarzarbeit zu verdienen. Und in dem Punkt will der Gesetzgeber eine Grenze ziehen. Wenn es also darum geht, Einkünfte aus einer solchen Beschäftigung zu erzielen. Und das ist der Punkt. Das ist weder bei dem Hörer beim Rasenmähen der Fall, noch bei der Hilfe für die alten Dame, die ich nachbarschaftlich betreue, sondern das ist dann, wenn ich versuche, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und da hat der Staat dann gesagt, da hört es auf, das prüfen die Rentenversicherungsträger notfalls. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, bei der Nachbarschaftshilfe guckt auch keiner vom Staat mit strafrechtlichen Mitteln hin.
Aber Frau Hansen, Nachbarschaftshilfe wäre ja eine Sache, die man zum Beispiel auch ganz gut über Portale organisieren kann. Sieht man da Angebote oder sind die Portale alle nur, ich sag mal, mehr oder weniger global aufgestellt?
Also wenn es um die Nachbarschaftshilfe geht, dann kann ich mich am besten in meiner Region umhören. Das heißt, in meiner Stadt mal beim Roten Kreuz nachfragen, bei der Caritas. Die organisieren in der Regel solche Angebote im Rahmen der Nachbarschaftshilfe und sind da entsprechend sehr gut vernetzt. Das heißt, dann wende ich mich dahin. Oder wenn ich eventuell pflegebedürftig bin oder schon sehr viel Unterstützung brauche und noch keinen Pflegegrad habe, kann ich mich trotzdem auch an die Pflegeberatung vor Ort oder an die Seniorenberatung wenden. Die kennen dann diese Angebote im Rahmen der Nachbarschaftshilfe und die gibt es eigentlich in jeder Stadt und in jedem Ort.
Aber wenn es ganz konkret so um haushaltsnahe Dienstleistungen wie Putzen geht oder sowas, da haben Sie keine Erfahrungswerte für so eine Nachbarschaftshilfe.
Doch, das kann man durchaus machen. Die findet man auch dort. Dann habe ich ja, wie wir schon sagten, zum einen diese Möglichkeit über Betreuungsdienste und Nachbarschaftshilfe, das über die 125 Euro abzuwickeln, wenn ich einen Pflegegrad habe. Da wende ich mich dann auch an die Pflegeberatung vor Ort oder an meine Pflegekasse und erfrage, welche Regularien es in meinem Bundesland dazu gibt. Das ist nämlich bundeslandspezifisch. Oder wenn ich Unterstützung im Haushalt brauche und möchte das entsprechend über die Nachbarschaftshilfe machen, dann höre ich mich vor Ort um und kann das durchaus auch so umsetzen, ja. Mhm.
Frau Kunze aus Hannover hat uns ebenfalls angerufen. Guten Morgen, Frau Kunze.
Ja, guten Morgen. Ich wollte noch mal was zu der Schwarzarbeit sagen, die da schon öfter Thema war. Und zwar mal von der anderen Seite das beleuchten. Es ist so, dass es eine Menge Leute gibt, die von sehr geringem Einkommen, nämlich an einer sozialen Grundsicherung leben. Und die es eigentlich dringend nötig hätten, das dazu zu verdienen. Und die sicherlich gerne mal irgendwo haushaltsnahe Dienstleistungen im Rahmen eines Minijobs machen würden. Die können sich das nicht leisten, aus ganz einfachen Gründen. Also ich bin Rentnerin und beziehe zusätzlich Grundsicherung. Das heißt, wenn ich 3 Stunden pro Woche irgendwo putzen gehen würde, dann würde ja beim Mindestlohn der Arbeitgeber 28 Euro mir in die Hand drücken. Die würde ich dann abrechnen und behielte zum Schluss 8,40 Euro für 3 Stunden putzen übrig, weil 70% dieses Einkommens mir wieder von der Grundsicherung abgezogen würden. Beim ALG II, also Hartz IV, ist es ähnlich. Da werden 80% abgezogen, aber dafür dürfen die Leute 100 Euro Pauschale sich wieder dazu rechnen, weswegen sie meistens besser dastehen bei ganz kleinen Einkommen, als ich es würde, wenn ich das täte. Ich denke, dass auf die Art und Weise sehr viele Leute entweder in die Schwarzarbeit gezwungen würden oder aber eine Menge Leute, die es eigentlich gerne zum Beispiel bei Pflegebedürftigen aushelfen würden oder irgendwo putzen gehen würden, dass die das dann eben nicht machen können, wie ich das jetzt nicht kann.
Ja, danke für diese Erklärung, Frau Kunze. Ich glaube, das konnten alle nachvollziehen, dass es tatsächlich ein Problem ist, wenn man eben nicht hinzuverdienen darf, beziehungsweise wenn einem das abgezogen wird, dass es nicht besonders förderlich ist, eben halt dann tatsächlich so eine Tätigkeit aufzunehmen. Das ist klar. Thomas Meinert ist wie gesagt bei mir im Studio. Er hat den ganzen Mailverkehr beobachtet, aber auch mit den Anrufen. Viele Hörer haben angerufen, wollten aber nicht auf Sender gehen. Thomas, welche Aspekte waren wichtig?
Ja, das Vertrauensverhältnis haben wir eben schon angesprochen. Aber da wir ja gerade hier bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sind, gibt es eine Frage: Studentenportale. Es gibt ja bei den Unis teilweise so Jobvermittlungen für Studenten. Und Studenten dürfen ja, wenn sie eingeschrieben sind, sind sie ja krankenversichert, müssen keine Sozialabgaben zahlen und dürfen auch in begrenztem Maße verdienen. Gibt es diese Studentenportale noch, wie es sie schon lange gibt?
Mhm. Frau Hansen, haben Sie da einen Überblick?
Ich kenne jetzt kein spezielles Studentenportal. Ich weiß, dass die Universitäten in der Regel sogenannte schwarze Bretter haben. Das heißt, da kann man dann auf die Seiten der Universitäten gehen und kann suchen nach einem schwarzen Brett. Und da werden dann Angebote gemacht oder Gesuche stehen da. Das fängt bei Nachhilfe für bestimmte Fächer an, geht zur Umzugshilfe und zur Unterstützung im Haushalt. Das heißt, da müsste man dann einfach jeweils bei den Universitäten gucken. Oder wenn man im Bereich Unterstützung im Haushalt und Betreuung ist, dann gibt es sowas, das haben, glaube ich, Leute von der Uni Wittenherdecke gegründet, das heißt Pflegix. Das gibt es so seit 4-5 Jahren. Das ist allerdings für alle frei. Also das ist jetzt nicht nur für Studenten, da können auch andere Leute sich eintragen. Das ist dann auch recht niedrigschwellig.
Oft sind ja auch die allgemeinen Studentenausschüsse, die ASTEN, dort unterwegs, die man an den Hochschulen findet. Aber Frau Schran, noch eine Frage. Jenseits der Menschen, die das professionell als in der Arbeit machen, sind Studenten aus Ihrer Sicht eine gute Unterstützung, gerade wenn eben halt im Moment der Markt sehr schwierig ist, weil kein Personal da ist?
Das Problem ist, dass Studenten immer teilweise nur wochenweise in den Städten sind, also in Göttingen oder Hannover. Die haben halt ihre Semester, dann müssen sie in den Semesterferien arbeiten. Sie sind teilweise in den Semesterferien nicht da. Und worauf, und das hat Ihr Kollege ja schon gesagt, unsere Kunden sehr viel Wert legen, ist Vertrauen. Und auch eine regelmäßige, feste Mitarbeiterin, die in den Haushalt kommen. Weil wir arbeiten in Privatsphären, das ist eine Seriosität, die müssen wir bewahren. Und da können wir nicht regelmäßig jemanden anders hinschicken. Und da sind für uns manchmal Studenten echt schwierig einzusetzen. Die haben dann halt ihre Vorlesungen, die können dann vormittags teilweise nicht oder an dem Tag und nicht. Und eine Regelmäßigkeit für unsere Kunden ist A, das Wichtigste und halt auch die Vertrauensbasis ist eins der wichtigsten. Und dass sie halt auch wissen, zu welcher Uhrzeit die Mitarbeiter in die Haushalte gehen. Es ist schon so, dass auch im Umliegen manchmal die Nachbarn das ein bisschen mit beobachten, wann wie kommt oder so weiter. Und da müssen wir schon sehr stark drauf aufpassen, dass alles auch entsprechend auch unserer Verträge und was wir
Verträge, Möglichkeiten, da haben wir gleich noch eine andere Anmerkung. Ein Hörer aus Itzehoe sagt, er ist schon älter und er hat darauf geachtet, dass er sich rechtzeitig verkleinert, dass der Haushalt nicht so groß ist, dass er ihm nicht über den Kopf wächst. Es gibt aber auch Menschen, die schaffen das einfach nicht und werden dann, das gibt dann diesen schlimmen Ausdruck, Messi, aber es gibt ja auch noch viele Zwischenstufen. Kommt es vor, dass über ein Portal Helfer gerufen werden, die guten Willens sind, wo alles gut ist und richtig ist, aber die dann einfach schreiend weglaufen, weil einfach das Chaos zu groß ist?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, Frau Hansen oder Frau Schran, ob Sie da Erfahrungen haben?
Also von den Pflegediensten?
Bitte.
Von den Pflegediensten hört man das schon gelegentlich mal. Das heißt, dass vielleicht jemand ja von der leichten Hilfsbedürftigkeit dann doch in die Pflege rutscht, sagen wir mal so, und der Pflegedienst dann engagiert wird und die Mitarbeiter hinten rüberfallen, weil sie sehen, dass eigentlich die letzten 5 Jahre schon Hilfe gebraucht worden wäre. Die Hilfe gab es aber nicht, weil eventuell die Person nicht wusste, dass sie Hilfe bekommen kann oder zu spät den Pflegegrad beantragt hat. Und dann steht man vor einem Haushalt, ja, der dringend mal saniert werden müsste. Und das kann man dann natürlich über die Pflegeversicherung häufig gar nicht leisten. Die Mitarbeiter können das dann gar nicht leisten. Aber aus dem Bereich Pflegedienst, ambulante Pflege hört man sowas gelegentlich schon, dass einfach die Hilfe zu spät kommt.
Thomas, noch Fragen?
Ja, es gibt auch viele Internetplattformen. Da gibt es zum Beispiel auch helfen.de, kostenlose Plattformen. Es gibt Zeitungen. Also man muss nicht immer unbedingt die kommerziellen Dienste in Anspruch nehmen. Es gibt auch viele Nachbarschaftsportale. Was leisten diese kostenlosen Portale und wo hört deren Leistung auf und muss dann eben doch die andere Plattform besser benutzt werden?
Mhm. Fragen Sie, haben Sie, ja, Herr Hof?
Ja, also vielleicht muss man sagen, Corona hat da ja in einer Großstadt wie Köln doch sehr viel geholfen, muss man ehrlicherweise sagen. Es haben sich hier, ich habe das erlebt, über die Kirchenportale, über Nachbarschaftshilfe wirklich Dienstleister gefunden, Menschen gefunden, die für alte Menschen einkaufen gegangen sind, die ihnen beim Weg zum Arzt und zur Reinigung geholfen haben. Das muss man wirklich sagen, das hat einen großen Schub in der Nachbarschaftshilfe gebracht, bis hin regelmäßig mit dem Hund raus. Das haben viele Studenten gemacht, die im Homeoffice, sag ich mal, ihre Studien gemacht haben, aber auch Menschen, die gesagt haben, ich bin jetzt im Homeoffice, arbeite, habe mittags eine Stunde Zeit und gehe und helfe jemanden in dieser Zeit. Also da hat sich in den Großstädten sogar, in den Ballungsgebieten eine ganze Menge getan und ich hoffe sehr, dass sich das ein bisschen aufrechterhält.
Der Notarztwagen ist bei Ihnen im Radio und nicht vor der Tür. Das wollte ich nur zur Information sagen. Frau Hansen, sind diese Alternativen, die sich jetzt da in Corona aufgetan haben, etwas, was man in der Zukunft dann tatsächlich auch verstetigt sehen wird?
Das kann man hoffen. Also es ist natürlich zu hoffen, dass, was Herr Hof sagte, dass sich das eben auch verstetigt und dass viele Leute, die jetzt mehr Zeit hatten oder mehr Zeit haben und merken, ach, Nachbarschaftshilfe, Hilfe für andere macht mir Spaß, das auch weitermachen im Rahmen von Nachbarschaftshilfe und dann eben eventuell das auch entsprechend über einen Dienstleister machen, das heißt über jemanden, der das organisiert, dann bekommen sie auch eine kleine Entschädigungszahlung für sowas oder eben auch einfach für den Nachbar weiter einkaufen gehen. Das wäre sehr wünschenswert, weil das mit Sicherheit auch einen Bedarf deckt, den wir haben.
Das ist klar. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn der Dienstleister eingeschaltet wird? Übernimmt er dann eine Haftung? Gibt es dann so etwas auch vielleicht wie eine Unfallversicherung? Also Haftung und Unfallversicherung hängen ein bisschen zusammen, aber sind auch zwei ganz verschiedene Felder.
Vielleicht können wir auch die Haftungsfragen mal auf Unfall und tatsächlich auf Beschädigung, wenn in der Wohnung zum Beispiel beim Helfen was kaputt geht auf der einen Seite und wenn der Dienstleister oder die Dienstleistende tatsächlich einen Unfall hat. Das müssten wir vielleicht noch klären, Herr Hof.
Ja, das können wir klären. Also, solange es bei der Nachbarschaftshilfe ein Gefälligkeitsverhältnis ist, das, was der eine Hörer vorhin schon gefragt hat mit dem Rasenmähen, gibt es eine Haftung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das heißt, die Haftung ist zugunsten desjenigen, der hilft, deutlich eingeschränkt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den unser Zivilrecht in diesen Fällen vorsieht.
Praktisch würde das dann heißen, Herr Hof, Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, praktisch würde das heißen, beim Unfall würde die Krankenkasse des Verunfallten bezahlen und wenn jemand, der hilft, etwas kaputt macht, dann zahlt es eine Haftpflichtversicherung.
Völlig richtig. Ganz korrekt und das wird in der Praxis und ist ja auch von den Gerichten in vielen Fällen schon immer wieder entschieden worden. Da kann es natürlich Grauzonen geben, aber im Regelfall sind da auch die privaten Haftpflichtversicherungen sehr vernünftig, wobei man immer wieder sagen muss, man muss halt eine haben. Und eine private Haftpflichtversicherung ist in Deutschland noch keine Pflichtversicherung wie beim Auto, sondern jeder Bürger, der hier Hilfen anbietet oder der auch Hilfen in Anspruch nimmt, sollte das, obwohl ich nicht immer ein Freund vieler Versicherungen bin, diese gehört zur Pflichtversicherung jedes Haushalts.
Mhm. Wenn es jetzt eine bezahlte Dienstleistung ist?
dann haftet derjenige, der die Dienstleistung anbietet, auch für leichte Fahrlässigkeit. Es sei denn, das ist vorhin schon von meinen beiden Mitrednerinnen angesprochen worden, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen finden sich Ausschlüsse, aber das muss man sich im Einzelfall angucken. Im Regelfall besteht dann eine Haftung dafür, wenn ich einem anderen einen Schaden zufüge.
Und wenn ich Arbeitgeber bin, entweder über Minijob oder reguläre Anstellung?
Also wenn ich Arbeitgeber bin, hafte ich als Arbeitgeber, dann muss ich es über die Berufsgenossenschaft abmelden und dann der ist derjenige, der bei mir arbeitet, auch Unfallversicherung. Und wenn der andere, mein Arbeitnehmer, einen Schaden verursacht, dann gibt es eine Abstufung. Da kann man sagen, die Abstufung geht dahin zu sagen, da hängt es vom Gehalt ab, nicht von der Höhe des Schadens, den man verursacht. Es kann ja sein, dass jemand ganz leicht fahrlässig an einen wichtigen Computer zu Hause kommt, ihn zerstört. Und dann sagt man, dass das in diesen Fällen bei einer leichten Fahrlässigkeit gar keine Haftung gibt. Bei einer mittleren Fahrlässigkeit, also ich habe wirklich nicht hingeguckt und es war zu sehen, dass man sagt, da kann bis 2 bis 3 Gehältern, Nettogehältern gehaftet werden und nur beim Vorsatz geht das drüber hinaus.
Ja. Konstanze Schönemann schreibt in einer Mail, ich möchte auf die Möglichkeit der Anstellung über das Haushaltscheckverfahren der Knappschaft Bahnsee hinweisen. Die Erläuterungen zu Konstanze Schönemanns E-Mail hören wir jetzt von Frau Schran.
Ja, können wir machen. Im Prinzip kann im Haushaltscheckverfahren jeder Privathaushalt seine Haushaltshilfe dort einstellen. Das ist im Prinzip kein Problem. Nur muss man da halt auch wieder drauf achten, wenn dort kann es sein, dass die Mitarbeiter, die angemeldet wird, über mehrere Haushalte schon dort angestellt oder angemeldet wird, dass es dann natürlich nachher über diese 450 Euro kommt, wenn sie keinen sozialversicherungspflichtigen einen Job da nebenbei hat. Also da muss man schon aufpassen, weil das ist eine für viele Haushalte dann ein großes muss man viel schreiben, weil man wird dauernd angeschrieben, wie viel verdient sie dort, wie viel verdient sie dort, wie viel verdient sie dort, weil die Haushalte werden dann halt auch kontrolliert oder angeschrieben, es wird nachgefragt, wie viel Einkommen hat sie dort in den Haushalten, weil man dann festgestellt hat, dass die Haushaltshilfe dann in mehreren Haushalten angestellt ist oder angemeldet ist und das ist auch was viele einfach auch scheuen, viele Privathaushalte einfach scheuen, immer wieder offen zu legen oder darzulegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Punkt, was wir natürlich auch schon festgestellt haben, dass Privathaushalte zwar die Mitarbeiter dann anmelden, aber dann sagen sie, wir melden sie nur für 5 Stunden an, leisten aber 25 Stunden im Monat. Und das passiert dann manchmal auch in verschiedenen Haushalten. Und so untergräbt man natürlich auch so ein bisschen die Legalität, beziehungsweise geht man dann wieder in die Illegalität, weil dann die Anmeldung zwar läuft, man ist auf der einen Seite auf der sicheren Seite, aber die Mitarbeiter dann wesentlich mehr Stunden machen, als sie wirklich in der Anmeldung steht. Das ist auch eine Sache. Ich wollte noch mal kurz auf die eine Hörerin zu sprechen kommen, die...
aber tatsächlich ganz kurz.
Ja, wegen der Arbeit, sehen auch, dass viele nicht legal beschäftigte Verhältnisse mit Mitarbeitern durchgeführt werden, die Hartz IV bekommen. Weil das die einzige Möglichkeit ist, halt was dazu zu verdienen, ohne dass es irgendjemand mitkriegt, weil der Zoll halt nicht in die Privathaushalte kommt.
Das ist tatsächlich ein großes Problem. Thomas, eine ganz kurze Frage und dann eine ganz kurze Antwort schaffen.
Es gibt auch noch das Problem, eben, dass viele Leute keine Hilfe finden und die 125 Euro der Krankenkasse für Menschen mit Pflegestufe 1 bei der Abrechnung, da gibt es auch ganz große Probleme. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz schildern, wie läuft es, wenn es korrekt läuft?
Frau Schramm?
Also wir rechnen mit die Haushalte ab. Wir haben Leistungsnachweise für jeden Haushalt, die Haushalte unterzeichnen müssen, dass die Kunden vor Ort, also Mitarbeiter vor Ort waren. Dann machen wir eine Rechnungsstellung bei der Pflegekasse und bis jetzt haben wir eigentlich keine Probleme bei der Abrechnung gehabt. Also es wurden mehr Stunden in Anspruch genommen, wo keine Leistung mehr da sind, also wo kein Budget mehr vorhanden ist, wo dann der Kunde einfach auch die entsprechende entsprechende Summe dann halt selbst bezahlen muss. Das ist passiert manchmal, weil wir bei den Krankenkassen nicht mehr nachfragen dürfen nach der Datenschutzerklärung, wie viel Budget überhaupt noch vorhanden ist und die Kunden das manchmal halt auch im Alter oder so weiter gar nicht mehr so auf die Reihe bekommen.
Vielen Dank für diese Erklärung, denn das war der Marktplatz für heute rund um Online-Plattformen für haushaltsnahe Dienstleistungen. Und als Expertin und als Experte waren für Sie dabei Dagmar Schran von der Allianz Haushaltsnahe Dienstleistungswirtschaft e.V., Christina Hansen von der Verbraucherzentrale NRW und Martin Wehhoff von der Rechtsanwaltskammer in Köln. Für Ihr Interesse dankt Manfred Kläuber.